Lebenswege.
Ich bin viel draußen und halte es nicht lang irgendwo drinnen aus. Zu meiner Nicht-Freude meiner Frau, ja, weil sie sagt, ich bin hyperaktiv, ja. Und am liebsten wäre ich draußen, mache Nordic Walken oder Fahrrad oder Laufen oder irgendwas, ja, also nur draußen sein.
Das ist Heinrich Ehlers. Er ist über 80 Jahre alt. Er wohnt mit seiner Frau in einer Gartensiedlung am Stadtrand von Wien. Beschaulich. Doch er blickt auf kein so beschauliches Leben zurück.
Ich konnte schon immer, das war nach dem Krieg, ich habe nur bei offenem Fenster geschlafen. Ja. Aber auch mein Bruder. Ich habe dann später im Militär, ich war im Militär in Israel, und also ich konnte nie in einem, wo es sehr eng war, drinnen sein. Also ich habe immer draußen im Freien geschlafen. Wenn es sehr eng war, wir haben Zelte gehabt, zum Beispiel keine, also da konnte ich nicht drinnen liegen. Später dann war ich bei Demonstrationen dabei, auch bei Kundgebungen gegen Antisemitismus, gegen Faschismus, Rassismus und so weiter. Ich war nie mittendrin, ja? Also immer auf der Seite irgendwo. Nicht, weil ich Angst gehabt habe, bin nicht ängstlich, aber das Gefühl, ja, irgendwo drin zu sein. Ne? Und dann habe ich plötzlich, das war in den 80er Jahren, große Schwierigkeiten bekommen. Also Platzangst, Aufzüge habe ich so und so nie benutzt. Ja. Ich habe Schwierigkeiten gehabt plötzlich in einem öffentlichen Verkehrsmittel. Ja. Bin ausgestiegen, bin zu Fuß weitergegangen.
Ein Psychiater verschreibt ihm Medikamente, doch die machen ihn nur müde.
Ich habe dann einen jungen Arzt, der gerade aus Amerika gekommen ist, der hat das Problem erkannt und hat gesagt, hören Sie zu, für Sie wäre es besser, wenn Sie zu wem gehen könnten, zu dem Sie Vertrauen haben. Ja? Und das war eine jüdische Psychiaterin, die Renate van Leuwen, die war dann auch Chefin in Steinhof, in einer Frauenabteilung. Und die hat mir dann fast 2 Jahre dann, also bin ich zu ihr gegangen.
Begonnen haben die Ängste Ende der 70er Jahre, als Neonazis am Wiener Zentralfriedhof vandalierten. Heinrich Ehlers wusste damals über die rechtsextreme Szene in Österreich gut Bescheid.
Es war am 9. oder 10. November, also in der sogenannten Reichskristallnacht zu der Zeit. Und da hat man damals, der vordere Teil des jüdischen Friedhofs am 4. Tor war voll mit Hakenkreuzen. Also voll beschmiert und mit antisemitischen Sprüchen.
Ein Jahr später habe er mit anderen an den jüdischen Gräbern Wache gehalten. Wieder seien Neonazis gekommen, hätten aber die Flucht ergriffen, erzählt er. Das war 1978. 2 Tage vorher war seine Mutter gestorben.
Gleich direkt habe ich nichts gespürt, ja, aber irgendwie, das war die Zeit und das hat damals begonnen. Ja. Und ich glaube, dass das möglich, dass es da auslöst. Ich kann mir nichts anderes vorstellen.
Der Auslöser für seine beklemmenden Zustände. Mit der Psychiaterin allerdings, mit der er, wie sich später herausstellte, gemeinsam in einer Jugendbewegung war, habe er den Blick auf seine Kindheit gerichtet. Denn die Familie Ehlers war während des Krieges in einen Keller untergetaucht.
Ich bin dagegen und sie hat gesagt, fang an zu reden. Habe ich gesagt, was soll ich reden? Was da einfällt? Dann sage ich, was soll ich sagen? Das ist eine Mauer oder das ist das? Ja, und so bin ich in das Gespräch gekommen mit ihr. Und sie hat mir dann sehr viel geholfen, draufzukommen. Ich habe wirklich nicht gewusst, von was das ist. Ja. Also ich habe es geahnt, aber nicht gewusst, warum. Das war die Angst, die die Eltern hatten in dieser Zeit, hat sich auf uns übertragen. Wir waren ja kleine Kinder und das hat sich schon langsam auf uns übertragen. Bei mir war das eher ruhig in mir drinnen und das ist aber dann zum rausgekommen. Und das dann näher wird, zu den Ergebnis gekommen sind, desto schlimmer war es für mich. Also ich glaube, das zerreißt mich das Ganze. Also man glaubt, man stirbt. Schmerzen, ja, am ganzen Körper. Und sie hat dann gesagt, dass eben diese Angst von den Eltern, die gehabt haben, die haben ja gewusst, was los ist. Ja. Wir haben ja nichts anderes gekannt als mit dem Keller. Und diese Angst ist dann übertragen worden auf uns und ist dann ziemlich tief gesessen.
Heinrich Ehlers wird am 10. Juni 1939 im damaligen St. Josef-Spital im 4. Wiener Bezirk geboren. Seine Mutter heißt Adele Brühl. Für den Vater gibt sie bei der Geburt einen falschen Namen an.
Meine Eltern sind dann gleich nach meiner Geburt in diesen Keller rein. Ich bin ja offiziell auf die Welt gekommen. Das heißt, meine Mutter war Christin. Wir hätten uns ja nicht verstecken müssen, aber wegen dem Vater und der Großmutter. Die waren ja Juden und wir waren im Keller, offiziell im Keller, aber wir konnten nicht raus, weil wir, die Eltern haben Angst gehabt, dass wir, wenn wir dort spielen, ja, dass man irgendwie aufmerksam wird oder dass wir mit anderen Kindern zusammenkommen. Also wir konnten nicht mit Kindern zusammenkommen. Ja. Mhm. Versteckt waren meine Großmutter und der Vater, aber wir konnten auch nicht raus. Wir waren praktisch mit denen gefangen.
Sie nannten sich U-Boote, Menschen, die der Judenverfolgung der Nazis zu entkommen versuchten, indem sie untertauchten. In Wien waren es mehr als 1600 Personen. Das hat die Historikerin Brigitte Unger-Klein in ihrem Buch Schattenexistenz beschrieben. In ihren Quellen stieß sie auf 57 Kinder unter 14 Jahren. Dazu gehörten Heinrich Ehlers und seine Geschwister Erich, der ein Jahr nach ihm zur Welt kommt, und später Hermine. Geboren 1944. Ihre Adresse lautet nun Zeindlhofer Gasse 11. Noch heute eine ruhige Sackgasse im 5. Wiener Bezirk mit schönen Häusern aus der Jahrhundertwende. In der Kellerwohnung aber sei es dunkel und eng gewesen, erinnert sich Heinrich Ehlers. Die braun-gelb bemalten Wände waren feucht und hässlich, sagt er heute.
Schau Sie, die Wohnung war circa, also das waren zwei Räume, das waren 20 Quadratmeter circa. Naja, kleiner wie da, ja. Viel kleiner, ja. Es war nicht sehr leicht deswegen, weil es war ja auch die Großmutter mit. Und wir haben uns das geteilt, also das war der eine Raum, also circa 10 Quadratmeter, ich glaube es ist sogar weniger, da waren wir drinnen, die ganze Familie, die ja dann immer größer geworden ist mit der Zeit, weil meine Schwester ist ja dann auch noch dazu gekommen. Dort waren wir und im anderen Raum, das war die Küche, also und dort hat auch meine Großmutter gelebt. Dazwischen war so eine Glastüre, also mit einer Tür mit einem Glasfenster. Und wir haben dort in diesen Räumen, also in den zwei, hauptsächlich in unseren, haben wir gespielt. Unser Hauptspiel war, also damals haben wir unsere Fantasie irgendwie, wir haben zum Beispiel nicht gewusst, was Züge sind oder Eisenbahn, ja. Und wir haben gekriegt ein Stück Holz, mein Vater hat irgendwas geschnitzt, ja, also, und am Eisenbahn gespielt mit denen. In der Rinde, die er geschnitzt hat. Und dann die Geräusche von einem Zug, also von einer Lokomotive und so. Dann, unser Hauptspielzeug war Würfeln, so kleine Würfeln. Und die hat er von Zeit zu Zeit, er hat sehr viel Buntpapier gehabt. Und die hat er beklebt mit verschiedenen Seiten mit Buntpapier, verschiedene Farben. Und hin und wieder hat er das dann erneuert und haben eine große Freude gehabt. Und wenn die schon abgenützt waren, ja. Und er hat auch beschäftigt, er war ja Geiger und hat mit der Geige gespielt. Aber mit einem, das nennt man Dämpfer, das weiß nicht, ob Sie das kennen, am Steg, da gibt es ja den Steg, wo die Saiten drüber sind. Und da hat man so ein Gerät, irgendwas drauf gesteckt und das hat gedämpft den Klang von den. Also er hat leise, hat dann so jüdische Lieder vorgespielt. Ja, ja. und verschiedene Sachen. Es war halt schwer, weil wir bewegen konnten wir uns nicht viel. Ja? Also am Anfang überhaupt nicht. Also da sind wir nur gesessen irgendwo in einem Eck, ja? Und da haben wir gespielt.
Es gibt ein Foto aus dieser Zeit. Es zeigt zwei Buben, die sich an der Hand halten. Mit weißen Hauben und dunklen Wintermäntelchen. Weihnachten 1942.
Und dann haben wir noch ein Spielzeug. Dann haben wir gehabt einen Kater, also einen rothaarigen, also einen roten Kater. Meistens ist er unterwegs gewesen in die Keller. Der war sehr gut genährt auch. Die ganzen Ratten und Mäuse, die es dort gegeben hat. Das war das einzige Tier, das wir gekannt haben. Ja. Aber mein Vater hat uns dann, er war ein guter Zeichner, hat uns aufgezeichnet und er hat auch Buntstifte, er hat uns auch angemalt, also wie Tiere ausschauen. Und, ja.
Neben der Wohnung befand sich der Kohlenkeller. Er wird mit den Jahren der Spielplatz der beiden kleinen Kinder.
Am Anfang konnten wir nicht, also wie wir noch klein waren. Sie konnte ja nicht dorthin und außerdem war die Gefahr, dass sie dann anfangen zu weinen oder schreien oder irgendwas. Aber später dann, wie ich das dann verstanden habe, wir dürfen nicht reden, also wir dürfen keinen Wirbel machen. Und besonders, wenn wir außerhalb der Wohnung waren. Der Keller war gleich neben uns und das war unser Hauptspielplatz, ja. Damit wir uns austoben können, ein bisschen herumrennen können. Aber wir durften nicht, nicht schreien und nicht reden. Ja. Und dann war die Gefahr noch eine Gefahr, eine große, circa 10 Meter von uns, also auf der anderen Ecke. Wir waren am Eck und das andere war eine Schule. Und dort war die HJ, die Hitlerjugend drinnen. Und die haben vor unserem Haus, vor unserem Fenster, also die Kellerfenster waren dort, haben die exerziert, also jeden Tag. So, man konnte durch so Schlitze, früher hat man die Kohlen runterlassen, es war so eine Eisentür und wir konnten durch den Kohlenkeller, der neben uns war, konnten wir diese weißen Stutzen sehen, wenn sie nicht exerziert haben.
Nicht lärmen durften sie, nicht reden, nicht weinen, auch wenn das für Kinder ganz normal ist.
Ja, na, das ist, darum konnten wir das nicht gleich am Anfang machen. Also, weil ja die Gefahr war, dass, und die HJ, die waren, wenn die das gemerkt hätten, die hätten uns dort umgebracht. Ja, also, die waren ja sehr, die waren so aggressiv, also, Juden, das war für den anderen das Schlimmste, was es gegeben hat.
Die Eltern von Heinrich Ehlers waren nicht verheiratet. Adele, die Mutter, war in Niederösterreich in einer katholischen Familie geboren worden. Mit 13 Jahren kommt sie als Dienstmädchen nach Wien, in einen jüdischen Haushalt.
Sie wollten heiraten und meine Mutter, dadurch, dass sie aufgewachsen ist bei Juden, die hat die ganzen Bräuche und alles gekannt, auch Beten, alles. Ja, also, und die wollten jüdisch heiraten und sie wollte übertreten zum Judentum, also noch vor dem Krieg. Ist aber dann immer mehr gegangen, das war ja damals Rassenschande, also wenn Christen mit Juden oder umgekehrt. Sie haben ja gedacht, es wird nicht lang dauern, das Ganze. Die Pläne waren ja überhaupt, naja, ein paar Monate sind wir da unten und dann kommen wir raus und dann werden wir, sie wollte dann übertreten zum Judentum und hätte es auch leicht geschafft mit ihrem Wissen, ja. Und die haben dann gleich, also der Krieg war aus und sofort geheiratet.
Die Familie väterlicherseits arbeitete in der Lederwarenerzeugung und war jüdisch. Und der Vater, der auch Heinrich hieß, war Musiker.
Er hat in einem Orchester gespielt, war erster Geiger und 38 hat er ihn rausgeschmissen. Das heißt, er war Komponist und Dirigent dort. Die waren sehr gute Freunde. Er hat ihm gesagt, leider muss ich dich entlassen. Also du kannst nicht mehr spielen hier. Und da hat er dann aufgehört und hat dann weitergearbeitet in der Lederwarenerzeugung.
Und er gibt Umschulungskurse für Juden, die sich auf die Ausreise nach Amerika vorbereiten. Der Vater selber habe nicht ausreisen wollen. Er, Heinrich, sei bereits unterwegs gewesen. Dann nimmt ihn die Gestapo fest und hält ihn am Martinplatz fest.
Mein Vater hat dann zufällig einen Freund getroffen, einen Arzt, und der hat ihm gesagt, du musst sofort verschwinden, hat ihm einen Passierschein gegeben. Aus dem Grund weiß ich nicht. Also er hätte müssen zu irgendeiner Untersuchung gehen und gesagt, komm nie wieder, schau, dass du verschwindest sofort. Und von nun an war er dann auch gesucht. Er hat dann Papiere bekommen vom Mo, weiß nicht, hat er sich Papiere verschafft und einen anderen Namen. Also er hieß Gruber und ist dann sofort in, damals hat meine Mutter, die ja, wie gesagt, Christin war, hat diese Wohnung gemietet und dann sind wir dort rein. Meine Mutter war also offiziell gemeldet, hat aber auch Schwierigkeiten gehabt, weil sie war staatenlos. Also das war außerdem noch ein Problem.
Von da an muss die Mutter dafür sorgen, dass der Vater und die Großmutter nicht entdeckt werden. Noch lange nach dem Krieg wird sie Angst davor haben, dass die Nazis zurückkommen, erzählt Heinrich Ehlers.
Wenn sie gesehen und gelebt hätten damals, wenn sie uns erwischt hätten, ja. Mein Vater hat, wir haben einen Kasten gehabt, so ein Kastel, ja. Und wenn irgendwer geklopft hat draußen, sind beide, die in unserem Zimmer, beide, die Großmutter und er, dort reingekrochen in das Kastel, ja. Also nur mit einem Vorhang versteckt. Also, ich meine, das hätte nicht einmal eine Minute gehalten, ja, wahrscheinlich, nehme ich an, ja. Und diese Nervosität, die Angst, die sie ausgestanden hat, und alle, die das gewusst hätten, auch im Haus, ja, wären wieder in ein KZ geschickt worden. Also, oder man hat auch Leute erschossen sofort.
Das Überleben für sogenannte U-Boote bedeutete ein Auskommen ohne Lebensmittelmarken. Der Vater ist deshalb viel draußen unterwegs mit falschen Papieren, erzählt Heinrich Ehlers.
Man muss so eins wissen, mein Vater war sehr sportlich, also brünett, also den hätte man nie angeschaut. Also man hat, viele haben jetzt noch über Juden, ja, wie sie ausschauen müssen, ja, lange Nase, große Ohren, so ein jüdisches Kind, so hat er überhaupt nicht ausgeschaut, hat überhaupt kein jüdisches Aussehen gehabt, hat sich bewegt, sehr sportlich. Und hat das Glück gehabt, dass er, außer zweimal hat man ihn aufgehalten und er ist dann davon gelaufen. Das eine war in der Stadtbahn damals in der Nähe vom Schwedenplatz, ist er Kontrolle gewesen, er war im Zug drin und ist dann abgesprungen. Und das konnte man damals erleichtern, weil es ja alles offen war. Ja, er hat also Schnirlsamthose, schwarze, mit weißen Stutzen und so wie man damals herumgelaufen ist, also die Nazis. Und da hat er gehabt, so, damals das hat man Haferlschuhe genannt, also feste Schuhe und hat auch ein sicheres Auftreten gehabt. Und ist dann auch teilweise, bei uns war in der Nähe der Naschmarkt, der ist nicht weit von dort und da ist auch stehlen gegangen, ja, so Lebensmittel oder irgendwas, was weggeworfen wurde. Ja. Weil wir haben ja keine, also die Großmutter und er haben keine Lebensmittelkarten gehabt, also man hat nur Lebensmittel bekommen über Marken. So hat er hin und wieder Lebensmittel nach Hause gebracht, aber es war immer sehr wenig, also nicht genug, weil damals hat man ja wenig Essen gehabt.
Junge Männer auf der Straße wurden oft kontrolliert. Sie waren verdächtig, denn die meisten waren ja im Krieg. Noch 1945 geht der Vater hinaus, erzählt Heinrich Ehlers, zu Fuß zu den Verwandten der Mutter.
Da konnte er nur in der Nacht über die Felder. Das ist ja ca. 50 Kilometer oder 60 Kilometer war das, in der Nähe von Zwentendorf. Die haben ihm dann das Essen rausgestellt, das war Bauernwirtschaft, etwas, ein Stück Fleisch oder Ei oder irgendwas raus, nur nicht mit ihm in Berührung kommen. Ja. Erstens, weil er jüdisch war und zweitens, aber weniger wegen denen, aber weil die Angst gehabt haben, nicht weit von dort war einer, das war so ein Ortsbauernchef, ja, der hätte ihm sicher verraten. Die haben Angst gehabt, dass sie überhaupt mit ihm so zu tun haben ihm was gegeben und dann musste er dann wieder zurück, wieder, aber das hat 3 Tage gedauert, das Ganze. Ja. Und meine Mutter dann hat geglaubt, man hat ihn schon erwischt und hat das Gas aufgedreht. Und der hat, ist im letzten Augenblick, also wir haben 2 Mal das gemacht. Einmal haben die Nachbarn das gerochen und dann sind runter und haben das abgedreht. Ja. Der war so verzweifelt, weil sie glaubt haben, jetzt ist es aus. Ja.
Das Leben im Untergrund, es hat die Menschen verändert, sagt Heinrich Ehlers. Seine Mutter sieht er rückblickend als die wahre Heldin.
Durch die Nervosität, ja, mein Vater hat sich immer mehr, ist er früher, der lustiger, sehr lustiger Mensch war, ist immer grantiger geworden und immer, würde ich sagen, na, unerstehlich. Es hat große Reibereien gegeben. Ja. Dann war meine Großmutter war sehr strenggläubige Jüdin und der hat es nicht gepasst, dass meine Mutter dort war. Ja. Also, obwohl sie ja, im Nachhinein denke man, das, die wäre nie, die hätte nie leben können ohne sie. Ja. Also nicht einmal eine Minute. Ja. Aber sie hat meine Mutter nicht mögen. Die wollte raus. Und man musste sie auch mit Gewalt zurückhalten. Ja. Ihr war das schon zu viel und sie hat gesagt, mir ist lieber, die erwischen mich, als wie sie bleibt noch länger hier. Und hat es dann auch 6 Jahre ausgehalten, musste sie aushalten, aber man musste sie mit Gewalt zurückhalten. Und natürlich hat sie dann geschrien und man hat ihr den Mund zugehalten, also es war eine nicht angenehme also Zeit. Meine Großmutter ist dann krank geworden, also krank waren wir alle dann. Mein Vater ist ja erblindet, also 3/4 erblindet. War für ihn noch schwerer, also das Ganze auszuhalten. Und meine Mutter hat damals schon angefangen, da hat sie einen Kopftumor, aber sie konnte ja nicht operieren gehen. Sie ist dann 48, wurde sie dann operiert. Natürlich war das dann schon sehr, sehr spät, aber sie hat es überlebt dann. Sie hat es damals schon gespürt, Kopfschmerzen und man hat ihr dann einen ganzen Knochen rausgenommen. Also, und noch dazu beschädigt den Nerv. Also sie hat dann verzogen das Gesicht gehabt. Meine Mutter war wirklich, wir sagen, sie war Heldin, ja, dass sie das Ganze ausgehalten hat, also durchgehalten hat. Trotzdem die Probleme, die sie dort gehabt hat. Mit Vater, mit uns, mit der Großmutter.
Im Frühjahr 1944 beginnen die Luftangriffe auf Wien. Bei Fliegeralarm suchen die übrigen Hausbewohner im Keller Schutz. Und alle wissen von der versteckten Familie. Am 11. April bringt die Mutter im 7. Schwangerschaftsmonat ein Mädchen zur Welt. Die Geburt findet in der Wohnung der Hausbesorgerin statt, Frau Nahodil.
Vom Haus sind ja einige zu uns gekommen auch, die haben gewusst. Und besonders das Hausbesorger-Ehepaar, die haben auch meiner Mutter geholfen. Zum Beispiel bei der Geburt von meiner Schwester, da war meine Mutter sehr schwach und krank und sie hat sie betreut. Und hin und wieder hat sie uns auch zu sich raufgenommen, die Hausbesorgerin. Die haben selber nicht viel gehabt, aber ja, hin und wieder irgendein Pudding oder irgendwas gegeben uns Kindern. Überhaupt, die haben uns praktisch geholfen zu überleben dort. Die waren Christen, sehr anständig. Und ich glaube, die haben das, für denen war das ja Selbstverständlichkeit. Ja. Die waren schon ein ziemlich altes Ehepaar, was ich mir erinnern kann, sehr nett mit uns. Aber es gab auch andere im Haus, die auch so waren. Also die waren nicht die einzigen, ja. Die anderen haben uns nicht geholfen, aber sie haben gewusst davon. Das war ja, ich weiß jetzt nicht genau, 5 Stock hohes Haus oder 4, 5 Stock Und alle haben es gewusst. Ja. Also die sind auch später, wie der Krieg begonnen hat, also die Bombenangriffe, sind die ja runter zu uns im Keller. Also die sind mit uns dort gesessen im Keller, in der Wohnung. Ich meine, das sind ja Kleinen, ja. Nicht alle, aber die meisten sind dann runter zu uns und die haben gewusst.
Was er heute über die Hausbewohner denkt?
Ich finde es sehr anständig und fair, sehr mutig, ja. Weil die werden sofort, man hat Leute, die anderen geholfen haben, oft sofort erschossen oder hat sie in ein KZ gebracht. Aber die waren, ich kann mir nicht, da waren zwei Schwestern, sehr religiös, Katholiken. Also für mich ist es ein Wunder, dass sowas gegeben hat.
Die Kindheit im Untergrund prägt Heinrich Ehlers weiteres Leben. Mit 18 wandert er nach Israel aus. Seine Frau lernt er bei einem Besuch in Österreich kennen und er bleibt. Davon erzählt er im zweiten Teil der Sendung. Außerdem spricht er über seine Erinnerungen an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren. Über die letzten Monate im Untergrund, einen Bombentreffer auf ein Krankenhaus, das er Minuten zuvor verlassen hatte, und über eine Hausbewohnerin, bei der die Familie sich nie sicher sein konnte, ob sie sie nicht doch verraten würde.
Ich habe mich immer eingesetzt, egal wo das war, gegen Rassisten. Egal, ob das gegen Juden oder Roma oder bin auch jetzt noch, dass ich mich über sowas aufregen und nicht ruhig sein kann.
Das ist Heinrich Ehlers, geboren im Juni 1939.
Meine Frau hat immer Angst, wenn ich irgendwas höre, dass ich da irgendwie explodiere. Und wir sind sehr viel mit dem Schiff herumgefahren, so auf Kreuzfahrten. Ja. Und meine Frau hat immer den Leuten, so man sieht sie, man sitzt dann zusammen mit denen am Tisch, hat sie ihnen schon immer gesagt, von wo ich komme und wer ich bin. Sie ist nicht so brutal, dass sie gesagt hat, passen Sie auch auf den, der sagt, ja, das sagen Sie kein Wort. Ja. Aber sie hat denen schon gesagt, ich komme aus Israel oder so, dass sie ja nicht irgendwie, dass sie ein blödes Wort sagen. Ja.
Ich besuche Heinrich Ehlers in seinem Haus in einer Kleingartensiedlung am Stadtrand von Wien.
Und ich habe immer die Angst gehabt, wenn ich jetzt mit irgendwem mich anfreunde, dass wenn der dann irgendeinen Blödsinn sagt, ja, irgendwas Gemeines, ja, Antisemitisches oder auch, also ich bin genauso, wenn ich irgendwas höre gegen Roma oder gegen irgendwelche Minderheiten. Und wenn es auch muslimische Minderheiten sind, dass ich mich dann über das Ärger. Zum Beispiel ein Nachbar von mir hat mir einmal gesagt, der Hitler hat mich vergessen zu vergassen bei einem Streit. Den habe ich angezeigt. Ja, und er hat Glück gehabt, dass er nicht neben mir gestanden ist. Also ich bin da aggressiv. Er ist inzwischen hat er sich entschuldigt. Und er grüßt mich und ich grüße ihn zurück. Ja, obwohl ich ihm das nie verzeihen kann. Oder einer hat mir gesagt, na, du bist in eine Judenschule gegangen. Also, ich bin zwar nie in eine Judenschule gegangen, aber solche Sachen gibt's.
Heinrich Ehlers erlebte eine Kindheit als sogenanntes U-Boot. Das waren Menschen, die die Judenvernichtung des Nationalsozialismus überlebten, weil sie sich verstecken konnten. Davon erzählte Heinrich Ehlers im ersten Teil der Sendung. Sofort nach der Geburt sind seine Eltern mit ihm und der Großmutter in einer Wiener Kellerwohnung im 5. Bezirk untergetaucht, in der Zeindelhofer Gasse 11. Ein Jahr später kam sein Bruder Erich zur Welt und 1944 seine Schwester Hermine. Als die Familie das Versteck verlassen konnte, war Heinrich Ehlers 6 Jahre alt. Alle Hausbewohner des 4-stöckigen Gebäudes wussten von der Familie im Keller. Bei einer Hausbewohnerin konnte sich die Familie Ehlers nie sicher sein, ob sie sie nicht doch verraten würde.
Und Und da gab es auch eine Frau, eine Nationalsozialistin, und ihr Mann, ich sage den Namen jetzt nicht, ich weiß den Namen, aber ich will das nicht, ich weiß nicht, ob die noch irgendwelche Verwandten hat oder. Und die hat uns das Letzte, was wir noch gehabt haben, hat sie sich angeeignet. Ja. Sie ist runtergekommen und hat gesagt, oh, das ist schön und das gefällt mir. Und zum Beispiel mein Vater war Musiker und hat auch noch Musikinstrumente gehabt. Und ich kann mich erinnern, meine Mutter war Sammlerin von Silbergeschirr und solche Sachen. Ich meine, es war nicht sehr viel, weil viel konnte man dort nicht unterbringen. Ja. Sie hat sich das genommen, ganz einfach. Wir haben Angst gehabt, dass sie uns verraten könnte. Ja. Also wir waren froh, wenn sie nur das wollte. Ja, nicht, und dann, das war ja noch ein großes Problem, weil ihr Mann war im Führerhauptquartier Offizier in Berlin. Und der hat es auch gewusst. Und der hat von Zeit zu Zeit Urlaub gehabt, ist immer für ein paar Tage gekommen und wieder zurück. Aber ich kann mich erinnern, ich habe ihn einmal gesehen und er war ja sehr nett zu uns.
Dass seine Familie nie verraten wurde, bezeichnet Heinrich Ehlers heute als Wunder.
Und diese Frau, diese Nationalsozialistin, ja, die hat einmal, das kann ich mir sehr gut erinnern, das war damals ein Schock für uns alle und auch für einige die Bewohner dort. Die hat es, sie hat gewohnt im ersten Stock oder zweiten, das weiß ich nicht mehr genau, und hat meine Schwester genommen, das Baby, und ist mit ihr rauf. Ja. Haben wir nichts gefunden dabei, ja, also meine Eltern. Und sie hat dann das Kind so rausgehört am Fenster. Ja. Also hat uns schrecken wollen. Warum sie das gemacht hat, das weiß ich nicht. So rausgehalten. Ja. Also wollte sie uns schrecken. Ich glaube, ja, diese Frau, das hat meine Mutter, hat mir das einmal gesagt, sie glaubt, dass sie, diese Frau, mein Vater sehr mögen hat. Und das war auch einer der Gründe vielleicht, dass sie uns nicht verraten hat. Ja. Ich mit meinem Vater über das nicht gesprochen, aber meine Mutter hat das vermutet, dass das so war. Ja.
Die Kellerwohnung von etwa 20 Quadratmetern bestand aus einer Küche und einem Hinterzimmer. Die ersten Jahre konnten die Kinder den Keller überhaupt nicht verlassen. Nur der Vater machte sich, ausgerüstet mit gefälschten Papieren, auf die Suche nach Lebensmitteln. Er war politisch interessiert, Kommunist und erhielt Kontakt mit anderen untergetauchten jüdischen Menschen in Wien. Im Jänner 1945 muss der Vater das kranke Kind ins St. Josephs Spital in der Kolschizki-Gasse bringen. Heinrich war damals 5,5 Jahre alt.
Durch die Feuchtigkeit, die dort war im Keller, bei uns sind die ganzen Rohre durchgegangen. Und bei den Wänden ist das Wasser fast runtergeronnen. Ja, also wir haben unsere Betten dort gehabt und da habe ich meine Lunge war angegriffen von dieser Feuchtigkeit. Und da musste ich ins Spital. Und da hat mich mein Vater dorthin gebracht unter falschen Namen. Ich war dort und ich war ja nicht gewohnt, weg von den Eltern. Ja? Und angeblich habe ich so viel geschrien dort. Und die haben dann gesagt, also mein Vater soll mich wieder abholen. Und jetzt muss man sagen, mein Vater glaubt, also nimmt an, dass die gewusst haben, dass mit ihm was nicht in Ordnung ist. Das heißt, vielleicht haben sie gewusst, dass er Jude ist, aber sie haben nie gefragt. Sie haben gewusst, ich gehöre zu ihm oder so auf die Art. Und der hat mich dann abgeholt und da war ein Fliegeralarm und wir sind dann vis-à-vis in ein Haus rein. Ich kann mich noch gut erinnern, weil das war so ein Bogen, also wie ein Durchgang. Also da sind wir rein und das war ein Bombentreffer in das Spital. Und da waren sehr viele tote Kinder und Ärzte dort.
Heinrich Ehlers Mutter war Christin. Sie hatte die Wohnung im Keller offiziell gemietet und konnte die Wohnung auch offiziell verlassen. In den letzten Kriegswochen nimmt sie die Kinder einmal mit auf den Naschmarkt.
Schauen, ob sie irgendwas Essbares, ob sie was verkaufen konnte, oder weil sie die Sachen auch gewisse Sachen gehabt. und wollte das auch eintauschen gegen Essen. Und da war meine Schwester drin im Kinderwagen und mein Bruder und ich sind mit ihr mitgegangen. Weil das war ja schon zum Schluss. Das war ja so ein Aufbruch. Ja. Die Russen waren schon nicht mehr weit von Wien. Also diese großen Nazis, ja, sind damals geflüchtet, wann sie konnten. Ja. Es hat schon noch einige gegeben, ja, aber diese großen Verbrecher sind ja geflüchtet. Jedenfalls war dann ein Fliegeralarm und wir sind dann dort zu diesem Bunker hin. Und es war ein wahnsinniger Wirbel dort. Die Leute wollten alle rein und Geschrei und ein Wirbel. Und man hat schon geschossen. Und meine Mutter konnte dann nicht mehr rein mit dem Kinderwagen. Nicht nur sie, sondern andere auch mit Kinderwagen. Und mein Bruder und ich sind dann drinnen in diesen Wirbel drinnen gesteckt. Ja. Ich kann mich erinnern, wir haben wahnsinnige Angst gehabt und in diesem Betonbunker. Ich kann mich erinnern, wir haben geschrien, beide haben uns bei der Hand gehalten. Mein Bruder sagt, aber das weiß ich nicht mehr, dass der Tote gegeben hat, das weiß ich nicht. Jedenfalls, wir haben dann unsere Mutter gefunden und sind dann nach Hause gelaufen mit ihr. Das war für uns auch ein schweres Erlebnis. Plötzlich allein irgendwo drinnen und vollgestopft mit Leuten.
Im April 1945 steigen Heinrich und sein Bruder Erich erstmals vom Keller des Hauses ins Dachgeschoss.
Hat uns unser Vater, wo man gewusst hat schon, dass es schon aus ist, also die Russen waren ja schon in der, und dann hat, ich glaube, die Oper hat gebrannt oder der Stephanskirche, jetzt weiß ich nicht mehr, und da hat er uns raufgeführt aufs Dach und ein Haus, ja. Das ist das erste Mal, dass wir dort aufs Dach gekommen sind. Da war so eine Dachluke, also so ein Fenster.
Wien brennt, Kinder, vergesst das nie. Das soll der Vater gesagt haben. Daran jedenfalls erinnere sich sein Bruder, erzählt Heinrich Ehlers. Zu Kriegsende sieht er zum ersten Mal die Toten in den Straßen.
Und ich kann mich erinnern, dass ein Soldat ist damals gelaufen mit in Uniform und hat sie während dem Laufen die Uniform ausgezogen. Ein deutscher oder ein österreichischer Soldat, also eine deutsche Uniform. Und ein Russe ist ihm nachgelaufen mit einer Maschinenpistole und hat im selben Haus, aber neben uns, war ein Geschäft und dort hat er ihn erwischt und hat ihm vor uns sein ganzes Maschinenpistolenlager auf ihm geschossen. Also das war mein erstes größtes Erlebnis, also auch mit Tote. Ja. Und dann war das nächste Erlebnis war dann mit meiner Mutter. Meine Mutter ist mit uns gestanden draußen, auch in der Gasse. Da ist ein russischer betrunkener Soldat gekommen und hat auch angehalten, die Maschinenpistole auf sie. Und wir sind gestanden, haben geweint. Ja. Meine Mutter hat meine Schwester gehalten und er hat auf die Maschinenpistole angehalten. Und da ist ein Offizier gekommen und der hat ihm dann, also der hat uns gerettet praktisch. Ich weiß nicht, ob der geschossen hätte, ja, aber der hat zumindest uns auf jeden Fall sehr geschreckt. Das kann mich auch erinnern.
Die Kindheit im Keller prägt Heinrich Ehlers weiteres Leben. Er wird ein unerschrockener Mensch werden, wie sein Vater. Judenfeindlichkeit und Menschen, die dem Nationalsozialismus anhängen, wird er aber immer wieder erleben. Nach dem Krieg zieht die Familie in den 19. Bezirk nach Nußdorf.
Eine jüdische Wohnung, die arisiert wurde. Da ist ein Nazi drinnen gesessen, der aber auch eine Wohnung gehabt hat in Niederösterreich, aber er wollte diese Wohnung behalten, hat sich die angeeignet damals. Und wir haben diese Wohnung zugesprochen bekommen von der Stadt Wien, von der Magistrat. Und der wollte nicht raus. Und dann, mein Vater hat ihn rausgeschmissen, ja? Also von einer Minute auf die andere. Weil wir haben gewusst, dass diese Wohnung von Juden waren, die umgekommen sind, ja, also die nicht mehr gelebt haben. Und er hat dann, er wollte ja nicht raus und ja, mein Vater hat die Tür aufgebrochen und hat ihn rausgeschmissen. Trotzdem er dann Spindeltür war, ja, also war er dann am Ende des Krieges war er ziemlich abgemagert, ja. Aber er war noch immer, war keiner, der Angst gehabt hat, ja. Und so haben wir dort gelebt und es war eine sehr schöne Gegend und wir waren nur unterwegs. Mein Bruder und ich waren von der Früh bis am Abend draußen. Also Ich bin zum Beispiel bis in die Hauptschule barfuß gegangen, wo es verboten war, aber ich mich da nicht viel kümmert drum. Ich kann mich erinnern, den Kahlenberg-Nussberg, wir sind dort auf und runter.
Mit 10 Jahren kommt Heinrich Ehlers in eine Jugendbewegung, in die jüdische Bewegung Hashomer Hatzair, die es noch heute gibt.
Damals, wir haben keine andere, also wir haben die Bewegung, es war unser Zuhause. Ja. Wir haben damals sehr viel Sport gemacht, sehr viel Schwimmen gegangen, Boot fahren gegangen, also das, was in der, aber viele Diskussionen auch, also das ist, gibt es noch. Ja. Man diskutiert, man bespricht verschiedene Sachen, ist natürlich sehr viel Bezug auch für Israel, aber es ist nicht mehr das, dass man früher das geheißen, wenn man 18 Jahre alt wird, da muss man sich entscheiden, will man in bleiben und hier weiterbleiben oder geht nach Israel in einen Kibbutz. Und ich war einer davon, der sich entschieden hat damals.
Heinrich Ehlers lernt Automechaniker. Er geht nach Israel und dient dort im Militär. Bald wandert die ganze Familie aus, bis auf die Schwester kommen aber alle wieder nach Österreich zurück.
Ich wollte nicht zurück. Ja. Ich war ja dort, mein Job hat mir gefallen und ich habe eine kleine Wohnung gehabt und ich habe nie daran gedacht, hier zu leben. Ja. Also meine Eltern waren krank, die sind ja zurück dann nach einem halben Jahr. Im Militär konnte sie ja nicht besuchen, in der Militärzeit. Und dann habe ich mir gedacht, ich werde sie einmal besuchen. Habe eigentlich nur ein Visum genommen für Österreich. Ich war dann, das muss ich auch sagen, ich habe meine Staatsbürgerschaft verloren, weil ich in einem ausländischen Militär war. Die haben das erfahren, der österreichische Staat. Ich habe es eigentlich immer gedacht, ich werde es verheimlichen. Habe angesucht um einen Pass in Tel Aviv, in der damals Konsulat. Und er hat gesagt, geben Sie einen Pass. Und ich habe ihm den Pass gegeben. Und er hat gesagt, in dem Augenblick hat er gesagt, er ist eingezogen. Sie sind kein Staatsbürger mehr. Naja, und dann war ich israelischer Staatsbürger. Da musste ich ansuchen um ein Visum. Und da habe ich angesucht für 2 Wochen, weil ich wollte ja bald wieder zurück sein.
Doch in Österreich lernt Heinrich Ehlers seine Frau kennen. Und er bleibt. 8 Jahre ist er Ausländer in Österreich, erzählt er. Lasst euch nichts gefallen. Diesen Satz haben die Brüder von ihrem Vater mitbekommen. Über die rechtsextreme Szene in Österreich wird Heinrich Ehlers später gut Bescheid wissen. Er wird sie ausforschen. Bis in die 1970er Jahre hinein. Ein prägendes Erlebnis in dieser Hinsicht hatte er bereits 1954, erzählt er.
Mit 15, ich habe gerade eine Blinddarmoperation gehabt, bin dann gerade rausgekommen aus dem Spital und habe dann gelesen auf einem Plakat, das hat geheißen, die Juden und ihre Forderungen. Die Juden haben versucht, Wiedergutmachung, ich meine, das Wort ist ein bisschen blöd, weil man kann sowas nicht wiedergutmachen, wenn einer ein KZ war. Und da hat es geheißen, die Juden eine Forderung. Und der Hauptredner war ein gewisser Stüber, der Mitbegründer der VDU. Und die VDU war die Vorgänger der FPÖ. Und ich habe das gelesen und wir haben damals organisiert in der Jugendbewegung. Aber ich habe auch Verbindung gehabt zu kommunistischen Jugendlichen. Und wir haben dann organisiert, dass wir dorthin gehen. Also wir waren 60 Jugendliche und die waren 200. Und wir haben uns dort überall hingesetzt. Zu jedem Tisch ist einer gesessen von uns. Ja, und dann ist es losgegangen. Der ist dann auf die Bühne rauf, hat neben sich 2 Jugendliche sind gestanden mit irgendwelchen Fahnen, die ausgeschaut haben wie eine Hakenkreuzfahne. Aber nicht, es war kein Hakenkreuzfahne, aber so angedeutet. Jedenfalls, da war eine große Schlägerei dort im Gange. Dann ist die Polizei gekommen, die waren schnell dort und hat das Ganze aufgelöst und ist dann draußen dann losgegangen auf der Straße. Ich kann mich erinnern, die Straßenbahn 52 und 58, die konnten nicht fahren dort, weil das war die Straßenbahn der Marienverstraßen. Das Ganze hat sich abgespielt dort auf der Straße. Und die Sprüche, die dort wir gehört haben, das war nicht ohne. Ja. Also, kann mich erinnern, da hat einer gesagt, euch Juden hat man vergessen zu vergasen und was weiß ich. Also es war nicht angenehm. Ja, also, und ich war dort mit so einem Polster, mit so einem kleinen Polster, weil ich eine Wunde gehabt von der Blinddarmoperation. Meine Eltern, es war so nebenbei noch, meine Eltern sind damals weggegangen und die haben gesagt, also heute geht es einmal nicht weg, heute pass auf die Kleine auf meine Schwester. Ja. Und die waren kaum weg, waren wir auch schon weg und die Schwester ist dann allein zu Hause geblieben. Und die haben das dann gesehen, weil die waren dort mit der Straßenbahn unterwegs und die haben gesagt, heute war so ein Wirbel dort. Meine Mutter hat es geahnt, dass wir dort waren, aber mein Vater durfte es nicht wissen.
Heinrich Ehlers mit 15 Jahren, 1954. Rechtsextreme Bewegungen waren in Österreich nie verschwunden, auch nicht die Verachtung gegenüber den Juden. Davon zeugen Heinrich Ehlers Erzählungen. Was er heute empfindet, wenn er von diesen Bewegungen hört?
Zorn, nur Zorn. Ja. Also es hat eine Zeit gegeben, wo ich auch drin war in gewissen Bewegungen. Es war damals noch leichter. Ich muss sagen, jetzt würde es wahrscheinlich nicht gehen, auch mit meinem Alter. Inzwischen bin ich älter geworden. Aber damals war es noch leichter. Irgendwo so solche Vorträge und Veranstaltungen hinzukommen. Ja, ich bin hingegangen. Also was mich damals das gekostet hat, das war das Ruhigsein. Ja? Nichts zu sagen, nichts sagen zu können. Ja? Ich war in der Yasumirgad-Straße, war ein Treffen, ein internationales Treffen von Nazis, wo ein Kriegsverbrecher dort auch aufgetreten ist, der Jan Verbeelen, Robert Jan Verbeelen. Dieser Mann ist in Belgien zum Tode verurteilt worden als Kriegsverbrecher, ist geflüchtet nach Österreich, hat dann in Wien gelebt und hat dann auch in Wien, kein Mensch hat sich darüber gekümmert, dass er ein Kriegsverbrecher ist, der verurteilt wurde. Ich bin mit einer schwarzen Lederjacke dort hingegangen und angezogen und bin nicht weit von denen gesessen und die sind mit den ganzen, von den Kameradschaftsverbänden, sind da durchmarschiert mit ihren Fahnen und haben gegrüßt, diesen Jan Verbeelen, mit Heil dem Kamerad. Ja. Also sie konnten nicht sagen Heil Hitler, weil Kriminalbeamte drinnen, ja, also von der Staatspolizei, aber sie haben Heil den Kamerad. Ja.
Seine Informationen leitet Heinrich Ehlers immer wieder an das DÖF, das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, weiter. Über seine Kindheit im Krieg, die ersten 6 Lebensjahre versteckt im Keller, spricht er mehrmals. Unter anderem für den Dokumentarfilm »Die Sterne verlöschen nicht« und für die Zeitgeschichte-Aktion mit vielen Jugendlichen »A Letter to the Stars«.
Schauen Sie, es ist wichtig, dass die Jugendlichen, die ja das Gott sei Dank nicht miterlebt haben, ja, dass die wissen, was passiert ist und vor allem, wie das begonnen hat. Es ist ja nicht so, dass man sofort angefangen hat, Leute in KZ zu bringen oder dass man sie verstecken musste. Es hat ja schon begonnen mit verschiedenen Auftritten von Nazis, Faschisten, alles Mögliche, die dann beschimpft haben, andere. Und die dann Menschen, die nicht ihnen gepasst haben, das waren für denen, das waren keine Menschen, das waren Unmenschen. Und man muss das den Jugendlichen erklären, wie sowas beginnen kann.
Radio Klassik, Stephansdom.